möchte noch mal zu Anfang beten, auch nach diesem Filmchen. Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus Christus, danke, dass du König aller Könige bist. Wir wollen heute Morgen das noch mal genau besehen. Wir wollen verstehen, was es heißt, dich als König zu haben und wie du auch König unserer heutigen Zeit in unserem persönlichen Leben sein kannst. Amen.
Amen.
Wir haben gerade einen sehr interessanten Text gehört aus Jesaja 33. Das ist sicherlich eine Passage, über die man selten oder nie eine Predigt hört. Und es ist auch eine Situation, die man so nicht gewohnt ist. Wenn wir über Könige reden in Deutschland, dann sind wir das nicht gewohnt. Ich glaube, nicht mal einer von uns hat noch das Kaiserreich erlebt oder war dann noch ganz klein, als es in Deutschland noch Kaiser gab, den letzten Kaiser. Bei uns ist ein König ein bisschen romantisch, finde ich. Das ist so romantisch belegt. Wir kennen das aus deutschen Märchen. In fast jedem Märchen kommt ein König vor. Da gibt es gute und schlechte Könige. Gibt es auch gute und schlechte Mütter. Die Stiefmütter sind meistens die schlechten. Dabei kenne ich viele gute Stiefmütter. Das Volk Israel, das Gott sich selbst gegründet hatte, hatte ursprünglich keinen König. Keinen irdischen König, sondern Gott selber hatte gesagt, ich will euer König sein, euer Regierender. Ich stehe über allem, ich setze Menschen ein, sogenannte Richter, die euch erklären, wie ich so manche Dinge für richtig halte. Aber ich selber will König sein. Und doch wusste Gott schon, recht früh, als er sein Volk gegründet hatte, diese Menschen kommen ohne einen irdischen König nicht aus. Sie brauchen unbedingt jemanden, vor dem sie niederfallen können und den sie huldigen können und dem sie gehorchen und so weiter. Und dann hat Gott interessanterweise schon Jahrhunderte, bevor der erste König berufen wurde, der König Saul, ein Königsgesetz rausgegeben. 5. Mose 17, ein Königsgesetz mit drei wesentlichen Themen. Geld, Sex, Macht, an denen er sich zu orientieren hat. Das sind die Themen, mit denen wir Menschen uns alle beschäftigen und mit denen sich irdische Könige beschäftigen. Gucken Sie mal nach. Egal, ob es Könige sind oder demokratisch gewählte Regenten. Geld, Sex, Macht. Das thematisiert Gott, weil er sagt, Menschen sind einfach nur Menschen. Und Könige, menschliche Könige scheitern an sich selbst. Sehr interessant. Und darum finde ich es interessant, Gott kennenzulernen und Jesus. Jesus sagt, wer mich kennenlernt, weiß, wie Gott ist, wie der Vater ist. Und dass Gott eigentlich so der Prototyp eines Königs ist. Gott hat mal als König Israels gesagt, ich bin heilig, ich, der König Israels, bin heilig. Und alle, die zu mir gehören, die mein Volk sind, sollen auch heilig sein. Und das ist also die Vorstellung Gottes, was es heißt, König zu sein und was es heißt, Teil seiner Regierung zu sein, Teil dieses Königs Gottes zu sein. Gott ist König, er ist Herrscher und Gesetzgeber. Und wir schauen uns mal ein paar Sachen an. Ich habe mal noch ein Bild mitgebracht. Ich habe ja immer gedacht, dieser PowerPoint kommt. Kommt nicht. Ach, du hast sie gar nicht. Okay, dann ist es auch nicht so tragisch. Okay, ich dachte, die hätte ich geschickt oder so. Okay, ohne PowerPoint ist kein Problem. Ich hatte ja ein Bild dabei. Ich habe immer gedacht, dieser samtrote Vorhang Umhang eines Königs mit den weiß-schwarz gepunkteten Rändern, das wäre nur Disney-Erfindung. Gibt's wirklich, ne? Ich habe ein Foto dabei von, ich glaube, niederländischer König, der in so einem Gewand umläuft. Anzug in der heutigen Zeit, aber diesen roten Umhang eines Königs. In Jesaja 33 lesen wir, und ich lese das aus stückweise nur vor, Jesaja 33, Vers 15 bis 17. Wer in Gerechtigkeit lebt und Gerechtigkeit redet, wer redet, was wahr ist, wer Unrecht hasst, mitsamt dem Geiz und seine Hand abzieht, damit er keine Bestechung annimmt, weil er seine Ohren verstopft, um keine Bluttaten zu hören, und wer seine Augen zuhält, damit er nichts Böses sieht, Doppelpunkt, was mit dem ist, der wird in der Höhe wohnen, und Felsen werden seine Festung und sein Schutz sein, sein Brot wird ihm gegeben und sein Wasser hat er gewiss.
Deine Augen werden den König in seiner Schönheit sehen. Du wirst das Land weit offen sehen.
Juda, das Volk Juda, war der Südstaat des gesamten Landes Israel. Es gab das Nordreich Israel und den Südstaat Juda. Ein bisschen vergleichbar mit unserer Zeit der DDR und BRD. Da gab es Ost und West. Damals gab es Nord und Süd. Das Volk Israel, das irgendwann einen irdischen König hat, hat irgendwann immer mehr beschlossen, doch nicht dem König, dem wahren König, nämlich Gott, zu folgen. Und es gab ein Bündnis zwischen dem heiligen Gott. Er sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Ihr sollt meinem Wesenszug entsprechen. Und in diesem Bündnis zwischen Gott und den Israeliten, dem Volk, war immer klar, wir wollen dem Gebot des wahren Königs folgen. Und Gott hat gesagt, wenn ihr das nicht tut, wenn ihr euch nicht an mich haltet, wenn ich nicht euer wahrer König bin, dann werde ich euch, wenn ihr das auf Dauer weitermacht, werde ich euch irgendwann wegführen von mir, aus meiner Gegenwart. Manche kennen das als die babylonische Gefangenschaft. Für 70 Jahre würde das komplette Reich Israel besetzt, annektiert und weggeführt, erst von den Assyrern, später dann noch der Südteil, Juda, zu den Babyloniern. Und Jesaja, der darüber schreibt und spricht zu den Israeliten im Südreich, Juda, und warnt sie und bereitet sie darauf vor und sagt, ihr werdet weggeführt werden, weil ihr euch diesem König, eurem König, dem König Israels, entzieht, dem wahren König, weil ihr nicht ihm folgt. Wir sehen aber zugleich, gerade im Buch Jesaja, wo Jesaja nämlich anfängt zu warnen und irgendwann das Thema sich ändert, nämlich dass er sagt, aber Gott ist der Gott, der barmherzig ist. Und es wird auch nach diesen 70 Jahren Wegführung, Exil, wird Gott sich wieder euer erbarmen und euch zurückholen. Gottes Erziehung heißt nicht, weg mit euch und nichts mehr mit euch zu tun haben wollen. Ich habe noch kleine Kinder, die jüngste ist 3. Die probiert auch immer wieder so ihre Grenzen aus. Und da ist es auch, dass sie weiß, wenn das auf Dauer hier nicht geht, dann muss sie den Raum verlassen. Dann kann sie nicht dort sein, wo die Familie ist. Aber das bedeutet auch immer, dass sie weiß, es gibt auch wieder ein Zurück. Es gibt immer wieder ein Zurück. So sind normalerweise Eltern, dass es nicht nur ein Weg gibt, sondern ein Zurück gibt. Es soll eine Erziehung sein, ein Trennen, ein Wegsein für einen Moment, um zu merken, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Aber ich darf auch wieder zurück. Und so ist Gott mit seinem Volk Israel, der König. Und er sagt, eines Tages wird sich das Ganze auch wieder wenden. Nach 70 Jahren, also wenn 2 Generationen, eigentlich insgesamt sogar 3 Generationen, diese Gottesferne erleben müssen, wird es ein Zurück geben können für dieses Volk Israel. Und das beschreibt Jesaja hier in diesem Abschnitt. Er beschreibt also, er sagt, wenn ihr wieder zu Menschen werdet, ich werde dafür sorgen, dass ihr wieder Menschen seid, die Gerechtigkeit lieben, die nicht unfair sind, die nicht korrupt sind, die nicht ihren persönlichen Vorteil oder ihren Reichtum sehen. Er redet sogar von Geiz. Ich habe keine Ahnung, ich kenne sie nicht. Deswegen kann man hier auch mal ganz offen über Geiz reden. Viele Gemeinden leiden darunter, dass die zur Gemeinde gehören, in Wirklichkeit geizig sind. Wem gehört ihr Geld? Gehört es ihnen oder ist es das, was Gott ihnen zur Verfügung stellt? Interessant, dass hier Geiz angesprochen wird. Es wird ganz oft in der Bibel wird Geiz und Umgang mit Geld angesprochen. Und ich erlaube es mir, wenn ich von außen komme, das hier ruhig mit zu thematisieren. Hat mir keiner der Gemeindeleiter gesagt, sprich das mal an. Aber was wird das für ein Mensch sein? Welche Menschen, wie drückt sich das für sie aus, wenn sie die Wesensart Gottes wiederleben? Wenn der heilige Gott sich in dem Lebensstil dieser widerspiegelt, die zu ihm gehören, die heilig sind. Jesaja sagt, das wird sich darin ausdrücken, dass sie sicher wohnen, dass sie versorgt sind. Und Vers 17, deine Augen werden die Schönheit des Königs sehen. Ich bin jetzt überhaupt nicht so ein Mensch, der diese Boulevardblättchen so liest. Ne? Gibt ja auch so, kennt bestimmt keiner von Ihnen, oder? Ich weiß nicht, wie heißt es, Bunte und, ach, da gibt es auch den ganzen Dutzend von. Ne? lebten nur von den Schönen und Reichen und wer kriegt gerade wieder Kinder und wer kriegt sie nicht und wer hat mit wem sich wieder gestritten und so. Die Schönheit der Könige sind so beliebt und der Königinnen wahrscheinlich noch mehr. Ja, Könige sind oft prächtig, schöne Kleidung, gut anzusehen, wohnen pompös. Wir kennen gerade einen aktuell demokratisch gewählten Regenten, ne? Der extrem pompös lebt, mit Goldblatt ausgeschlagene Wohnzimmer hat und so weiter. Privat bezahlt, kann man kaum glauben. Du wirst deinen König sehen in seiner Schönheit. Wer darf den König aller Könige sehen? Wer darf ihn sehen? Es ist interessant, dass Gott sagt, die, die die Gerechtigkeit lieben, die, die sich an ihren König halten, die werden ihn auch sehen. Sie werden keine Bundeskanzlerin besuchen können und sie werden keinen hohen Regenten besuchen können, wenn ihr Leben, das wird durchleuchtet vom Bundesnachrichtendienst und so weiter, wenn jemand einen Regenten besuchen möchte, seine Schönheit oder seinen Reichtum oder seine Intelligenz oder was auch immer, seine Nähe sehen möchte, erleben möchte, wird er durchsucht werden, er wird durchleuchtet werden, damit er in die Gegenwart dieser Person darf. Gott sagt, wenn du in die Gegenwart, meine Gegenwart kommen möchtest, und da möchte ich gern, dass du hinkommst, ich möchte, dass du meine Herrlichkeit siehst, mein Wesen kennenlernst. Du wirst es sehen können. Wenn du zu dem wirst, der ein Gerechter ist, ein Heiliger, wie Gott heilig ist. Der heilige König Israels lässt keine Unheiligkeit in seiner Gegenwart sein. Und er lässt auch seine Heiligen, also die, die zu ihm gehören, nicht in Unheiligkeit. Ich finde interessant, dass Gott sagt, ich werde dich sogar vorbereiten. In diesem Jahr ist es die Jahreslosung. Ich will dein Herz verändern, damit du ein Mensch sein kannst, der heilig sein kann. Der in die Gegenwart Gottes treten kann, diesen Heiligen sehen kann. Und ich bin so froh, dass es nicht so ist, wie manche glauben. Und ich möchte Ihnen, die Sie das vielleicht noch nicht wissen, sagen, Gott sagt nicht, du musst gut genug sein, heilig genug sein, um mir begegnen zu können. Sondern Gott hat sogar beschlossen, ich, der heilige Gott, der ich so heilig bin, dass in meiner Gegenwart nur reine, die heiligen Engel sein können. Ich, Gott, der Heilige, Unnahbare, mach mich auf den Weg zu den Nahbaren, zu den unheiligen Menschen. Wir haben vor einem Vierteljahr Weihnachten gefeiert. Gott macht sich auf den Weg zu Ihnen und zu mir, die wir unheilig sind, die wir nicht nach Gottes Willen leben. Vielleicht in manchen Dingen schon, aber nicht im Grundsatz. Gott macht sich auf den Weg zu Ihnen und zu mir. Warum? Weil er Ihre und meine Nähe will. Und er macht sich auf den Weg, um uns deutlich zu machen, du bist unheilig. Du entsprichst nicht meinem Wesen, aber ich will dich zu einem Menschen machen, der heilig ist und der meinem Wesen entsprechen kann. So ist Gott. Und ich möchte Ihnen Mut machen, ich möchte Ihnen einen Geschmack davon geben, eine Sehnsucht, diesem Gott zu begegnen, der nicht im Himmel sagt, du bist gut genug, ich weiß noch nicht, guck mal, ob ich den Daumen nach unten mache. Sondern Gottes Sehnsucht ist, dass er sagt, ich möchte dich in meiner Gegenwart haben. Ich tue alles dafür, dass du wieder ein heiliger Mensch sein kannst, ein Mensch, der in der Gegenwart Gottes sein kann. Und Gott sorgt für seine Leute. Gott sorgt für seine Menschen, für sein Volk Israel auch. Und darum lese ich noch die Verse 18 bis 23 aus Jesaja 33. Und es beschreibt etwas, wie Gott für seine Leute sorgt. Ich lese ab Vers 17 wegen des Zusammenhangs. Deine Augen werden den König in seiner Schönheit sehen. Du wirst das weite Land offen sehen, sodass sich dein Herz sehr verwundern wird über die Schrecken und es sagen wird, wo sind nun die Schreiber, wo sind die Vögte, wo sind nun die, die die Türme zählten? Du wirst das freche Volk nicht mehr sehen, das Volk mit der tiefen Sprache, die man nicht verstehen kann und mit stammelndem Reden, die man nicht begreift. Also er beschreibt von denen, die das Volk Israel überfallen haben, annektiert haben, alles eingenommen haben, durchgezählt haben. Ne? Was gibt's alles hier jetzt mitzunehmen? Was kann man alles besetzen und so weiter? Das wird vorbei sein. Auch diese, in diesem Fall diese Ausländer, die mit der anderen Sprache, vor denen die Israeliten sich fürchteten, die ein Synonym waren für Gewalt und Unterdrückung. Schau auf Zion, die Stadt unserer Feste. Deine Augen werden Jerusalem sehen, eine sichere Wohnung, ein Zelt, das nicht abgebrochen wird. Seine Pflöcke sollen nie mehr herausgezogen und seine Seile werden nicht mehr zerrissen werden. Israeliten kannten Nomaden. Israeliten wussten, was es heißt, in Zelten zu leben. Sie wussten, was es heißt, in den ersten Jahrhunderten, in den ersten Jahrzehnten, als das Volk Israel aus Ägypten auswanderte nach Kanaan, haben sie in Zelten gelebt. Und sie wussten, was es heißt, endlich sesshaft zu sein, Heimat zu haben. Ein Zelt, das man nicht mehr abbaut, sondern das stehen bleibt. Und Gott sagt ihnen, ihr werdet ein Volk sein, das sicher ist, das Heimat hat, das nicht mehr fliehen muss oder das nicht mehr vertrieben wird. Denn der Herr, Vers 21, wird dort mächtig bei uns sein. So als wären da weite Wassergräben, über die kein Schiff mit Rudern und keine mächtigen Schiffe mehr fahren können. Die großen Schiffe, die mit den Rudern, das sind Kriegsschiffe. Das sind die, die es sich trauen, übers Wasser zu kommen, um andere Länder einzunehmen. Und Gott sagt, ihr werdet nicht mehr eingenommen werden, wenn ich euer König bin. Wenn ihr euch an mich wenn ihr an mir festhaltet und wenn ihr mir folgt. Und dann heißt es in Vers 22, denn der Herr ist unser Richter. Der Herr ist unser Meister. Der Herr ist unser König. Er hilft uns. Schlaff hängen ihre Stricke. Sie werden doch weder das Gestell des Mastbaums halten, noch das Segel ausgebreitet halten. Dann wird viel kostbare Beute ausgeteilt werden, sodass auch die Lahmen noch Beute machen. Die Beschreibung mit der Beute ist etwas, was wir nicht so nachvollziehen können, was aber früher völlig normal war. Wenn jemand überfallen wurde, wurde er ausgeraubt. Und wenn Länder überfallen wurden, wurden die ausgeraubt. Und wenn Israel jetzt bis jetzt dahin wusste, wir werden eines Tages überfallen werden, wir werden ausgeraubt werden und weggeführt werden, dann ist es also genau das Gegenstück, wenn sie zurückkehren werden, wieder in ihr gelobtes Land. Und wenn sie dann wieder dem heiligen Gott folgen werden und sich an ihn halten werden, werden sie selber Beute machen. Sie selber werden wieder reich werden. Und der Reichtum wird so groß sein, dass selbst die Lahmen, also die, die sehr lange brauchen, um irgendetwas zu holen, selbst für die wird noch was da sein. Das drückt das aus, der große Reichtum. Und kein Bewohner wird mehr sagen, ich bin schwach, denn das Volk, das darin wohnt, wird Vergebung der Sünden haben. Die Israeliten verbanden vor allem im Alten Testament, in der alten Zeit, immer damit, dass auch Krankheit und Schwachheit verbunden war damit, dass es eine Strafe ist für ihre Sünden. Und Gott redet davon, dass eines Tages die Zeit kommen wird, wo niemand mehr sagen muss, ich bin schwach, ich bin krank. Warum? Weil er ein Mensch ist, der nicht mehr in Sünde lebt, sondern ein Mensch, der nach dem Willen Gottes fragt. Und in all dem möchte ich einen Bibelvers, den Vers 22, zum Mittelpunkt machen unserer Predigt. Vers 22, schauen Sie sich den nochmal an, wer eine Bibel hat. Jesaja 33, Vers 22. Der Herr ist unser Richter. Der Herr ist unser Meister oder unser Satzungsgeber. Der Herr ist unser König, der hilft uns, der rettet uns. Was machte damals einen König aus, anders als in der Demokratie, in der wir heute leben? Ein König ist der Satzungsgeber, der Gesetzgeber. Der König ist auch der, der über die Gesetze als Richter auftritt. Der ist der König. Und der ist es auch am Ende, der uns retten kann. Verstehen Sie die Logik? Sie brauchen sich heute nur diese Logik zu merken und das auf Ihr Leben zu übertragen, wenn Sie sagen, ich erkenne und verstehe, Gott, Jesus ist mein König. Gott ist der Gesetzgeber, der Meister, der Satzungsgeber. Er ist darüber Richter und ist darüber der Retter. Verstehen Sie die Logik? Und jetzt will ich Ihnen eine Frage stellen, mit der Sie sich ernsthaft beschäftigen sollten, nämlich, wonach richten sie ihr Leben aus, wenn sie wissen, mein König ist mein Satzungsgeber. Jesus ist mein Satzungsgeber, weil er mein König ist. Das ist auf einmal nicht mehr so romantisch und schön, so nett. Es gibt viele schöne, auch wertvolle neue Lieder. Es gibt aber auch so manche, wo ich die Befürchtung habe, dass wir in der aktuellen Zeit manchmal Gott in seiner Romantik verklären und uns nicht bewusst bleiben, dass der König ein Satzungsgeber ist. Er ist auch wunderschön und herrlich, ja? Und es ist gut, wenn wir schöne Lieder singen von dem herrlichen Gott, auf den wir uns freuen, ihn eines Tages zu sehen, ihn berühren zu dürfen oder seine Schönheit zu sehen. Aber diese Schönheit werden diejenigen sehen, die sich nach diesem Gesetzgeber ausrichten. Verstehen Sie? Wir werden die Herrlichkeit und die Schönheit Gottes sehen, wenn wir uns nach diesem König ausrichten und sagen, du bist mein Gesetzesgeber, mein Satzungsgeber. Das, was du mir sagst, das will ich tun. Denn du bist heilig und ich will heilig sein. Ich möchte dir und deiner Art entsprechen. Ich frage dich, wonach richtest du dich aus in deinem Denken? Was wir denken, macht etwas mit unserem Gefühl und das Gefühl führt uns wiederum zu Taten. Ich will Ihnen ein Beispiel erzählen. Ganz profan, aber das kann man auf alle Bereiche unseres Lebens übertragen. Ich war vor kurzem in Holland. Ich hatte das Glück, dass eine Gemeindeleitung ihre Klausurtagung an der Nordsee gemacht hat, in Holland. Hat die schöne Fahrzeit, um einen Tag mal mit denen zu verbringen an der holländischen Nordseeküste. Und als ich dann irgendwann abends um 9:30 mich wieder auf den Rückweg machte, hatte ich einen langen Tag hinter mir und ich wurde müde. Und in Holland darf man ja nur 130 fahren, also fuhr ich immer schön 132. Und holte dann so langsam irgendwann ein Auto ein. Ich glaube, der fuhr 133, also es war wirklich lange, fuhr ich hinter ihm her. Und dann habe ich gedacht, gehst auf 135, um etwas schneller zu sein, um ihn zu überholen. Und als ich ihn überholt hatte, überholte der mich wieder. Okay. Und als er mich überholt hatte, fuhr er dann nur noch 127. Aber ich dachte, nein, du nimmst hier jedes km/h noch mit, was du irgendwie mitnehmen kannst, um nach Hause zu kommen. Also überholte ich ihn und als ich neben ihm war, gab er Gas. Dachte ich, okay, dann lass ihn fahren, setze ich hinter ihn. Aber als ich wieder hinter ihm war, fuhr er wieder langsam, fuhr er 125. Ich könnte die Geschichte weiter erzählen. Sie können sich vorstellen, ich war eine Stunde lang damit beschäftigt, mit diesem Autofahrer. Und können Sie sich auch vorstellen, was in meinen Gedanken so lief? Worte, die man in einem Gottesdienst ja nicht sagen darf, ne? Nach einer Stunde hat er irgendwann mich verlassen, er musste die Autobahn wechseln. Und mir kam ein zweiter Gedanke. Und dieser zweite Gedanke war, vor einer Stunde warst du so müde, ich war wirklich ernsthaft müde, dass ich überlegt habe, musst du eigentlich rechts voranfahren oder schaffst du es noch? Wird es jetzt gefährlich oder wird es nicht gefährlich? Und der Gedanke nach einer Stunde war, Gott hat mir einen Deppen auf die Autobahn gesetzt, um mich wach zu halten. Ja? Gott schickt mir einen Engel. Das war mein ernsthafter Gedanke. Gott schickt mir einen Engel. Und ich wurde fröhlich. Warum wurde ich fröhlich? Weil mein Denken sich verändert hat. Verstehen Sie? Vorher war ich voller Groll und Ärger und genervt und gedacht, was muss ich hier aushalten mitten in der Nacht? Muss das denn sein? Und nach einer Stunde habe ich verstanden, Gott schenkt mir einen Engel. Und ich wurde fröhlich. Das ist ein völlig profanes Beispiel, aber das ist ein Beispiel, das Sie bestimmt kennen und zu denen ich Sie ermutigen möchte, Sie zu fragen, wonach richten Sie Ihr Denken aus? Das ist meine allererste Frage. Wir könnten viele andere Sachen noch an Beispielen haben. Wonach richtest du dich aus in deinem Denken? Denn dein Denken prägt deine Gefühle und deine Gefühle machen etwas mit dir. Wenn du sauer bist, dann wirst du entweder dich zurückziehen oder du wirst aggressiv oder du wirst unverhältnismäßig, hast dumme Worte, patzige Worte, lässt Leute hängen, hältst dein Versprechen nicht. Ja? Also unterschiedliche Reaktionen kommen aufgrund dessen, was wir denken und daraufhin fühlen und dann tun. Aber warum? Weil so vieles in unserem Denken nicht auf unseren König ausgerichtet ist. Nämlich sich zu fragen, welche Rolle spielt jetzt mein König in dieser Situation? Wie denkt mein Satzungsgeber jetzt in dem Moment? Richten Sie sich nach dem aus, was Sie bisher schon immer getan haben. Was prägt Sie? Wer prägt Sie? Prägt Sie Ihre Vergangenheit? Prägt Sie vor allem das, was Sie an Schmerz erlebt haben, an Ungerechtigkeit in der Ehe, in der Familie, von den eigenen Kindern, in der Gemeinde? Ist es das, was Sie prägt? Und entscheiden Sie alles das oder das, was Sie daraus tun, wird es davon geprägt, was vorher war? Oder prägt Sie Ihr Satzungsgeber, Ihr König? Reden und singen Sie von dem König, den wir gerade besungen haben? Oder ist es auch Ihr König? Was prägt Sie in Ihrem Reden, in Ihrer Wortwahl? Reden Sie hier in diesen Räumen anders und in anderen Tonlage und mit anderen Worten, als wenn Sie nachher nach Hause kommen oder morgen bei der Arbeit oder beim Einkaufen sind oder auf der Autobahn einen Trödler vor sich haben? Oder einen Raser? Ja? Wer weiß, was der Mensch in seinem Auto vor mir gedacht hat. Prägt Sie Ihr Geld, das Sie haben oder auch nicht haben? Wir werden auch von dem geprägt, was wir nicht haben, weil wir etwas darüber denken, uns als Opfer sehen, als Ausgenutzte. Das mag alles sein. Das kann sein, dass Sie Opfer Ihrer Gesellschaft sind, Opfer Ihrer Verwandtschaft, Opfer Ihrer Krankheit. Das mag sein. Aber es ist die Frage, wie denken Sie darüber? Darf das Sie prägen? Ist es das, was Sie prägt? Prägt Sie Ihr Beruf? Berufe prägen, hundertprozentig, prägen die. Ich bin in meiner Aufgabe auch mit zuständig für die Anstellung und Einstellung von Pastoren. Sehr interessant, in Gemeindeleitungen zu kommen, um zu merken, wie packen die Gemeindeleiter, die Ältesten, die Personalfindung an. Ganz viel hat mit ihren Berufen zu tun. Wenn sie Personalleute, also die für Personalverantwortung haben in ihrem Beruf, packen die das in aller Regel auch von ihrem Beruf her an, wenn sie einen Pastor suchen. Und sind sich oft gar nicht bewusst, dass sie hier nicht einen Mitarbeiter anstellen, sondern eine geistliche Aufgabe besitzen. Ja? Prägt sie ihre Eitelkeit? Ihr Neid? Vielleicht der Neid der Besitzlosen? Was und wer prägt dich? Wie spiegelt sich in deinem Leben wider, in deinem Alltag? Wie spiegelt es sich wider, dass Gott dein König ist, dein Satzungsgeber? Und jetzt könnte es sein, dass sie sagen, wow, diese Appelle immer. Und das ist ja das Schwierige. Ich würde ja gern so sein und ich würde gern so leben, dass in meinem Leben zu sehen, dass Gott mein Satzungsgeber ist, mein König. Und deswegen lesen wir ja nicht nur ein Wort aus diesem Bibelvers, sondern diesen ganzen Bibelvers. Schauen Sie nochmal rein. Wenn Sie keine Bibel dabei haben, beim nächsten Mal bringen Sie einen mit, wenn Sie wissen, der Langenberg kommt. Ja? Jesaja 33, Vers 22. Der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Meister und Satzungsgeber, der Herr ist unser König, der hilft uns auch. Wenn wir jetzt einen Satzungsgeber haben, in Jesus, in Gott, den König, dann ist er auch zugleich der Richter. Und dieser Richter ist auch derjenige, der uns auch vor Gericht helfen kann. Es ist derselbe. Und das ist das große Glück, wenn Sie Jesus und wenn Sie Gott als König kennenlernen wollen, dann fangen Sie damit an, dass Sie sagen, ich will dich als meinen Regenten anerkennen und ich will dir folgen. Du sollst mein Denken prägen. Fangen Sie an, die Bibel zu lesen unter diesem Aspekt. Was möchte Gott mir sagen? Und wenn es zu kompliziert ist, kommen Sie in Gottesdienst und Bibelstunden und Hauskreise. Ja? Um darüber zu reden und zu lernen und sich zu fragen, was will Gott mir sagen? Aber nicht allein aus diesem Aspekt, ich muss vor ihm Angst haben, denn Gott ist ein König und kein Terrorist. Es gibt Könige auf dieser Welt, die sind Terroristen. Aber Gott ist ein Richter und der auch nicht nur sagt, so top oder flop, sondern zu dem ich kommen kann, weil der mich rettet. Das ist immer noch derselbe König. Und darum habe ich am Anfang gesagt, die Könige auf dieser Welt, die scheitern an sich selbst. Und darum bin ich so froh, dass wir in Jesus Christus den König aller Könige haben. Deswegen liebe ich dieses Filmchen, das wir gesehen und gehört haben. Das ist mein König. Das ist mein König, dem ich auf jeden Fall folgen will, weil er eine Wesensart hat, die unersetzbar ist. Unvergleichlich, oder? Unvergleichlich. Und jetzt will ich Ihnen noch, die Zeit schreitet da voraus, aber ich will Ihnen noch eine Sache zeigen, woran Sie sehen, wie Jesus ist. Sie haben vielleicht schon alle diesen Vers gehört aus Matthäus 11, Vers 28 bis 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und dann heißt es, nimm auf dich mein, ich sag's mal in dieser Du-Form. Nimm auf dich mein Joch und lernt von mir, sagt Jesus. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so wirst du Ruhe finden für deine Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Lest es nochmal vor für die, die die Bibelstelle nicht kennen. Nimm auf, Matthäus 11, danke fürs Nachfragen. Matthäus 11, Vers 29 und 30. Neues Testament, ja? Zweiter Teil, hinten in dem hinteren Teil der Bibel. Matthäus 11, Vers 29. Nimm auf dich mein Joch und lerne von mir, sagt Jesus. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dann wirst du Ruhe finden für deine Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und jetzt will ich Ihnen etwas zu diesem Vers sagen, zu dieser Aussage von Jesus. Denn ganz viele Menschen werden erst gar nicht Christen, weil sie sagen, wenn du da Christ wirst, dann musst du dieses und dieses und dieses und dieses alles tun und du musst dieses und dieses und dieses alles lassen. Oder es gibt manche viele Christen, sehr viele, viele, viel zu viele Christen, die sagen, ich würde gerne dieses und dieses, dieses alles tun und ich würde auch gerne dieses und dieses alles lassen, weil ja Gott mein Gesetzgeber ist, mein Satzungsgeber. Und das ist mir viel zu schwer und ich schaffe es nicht und ich leide darunter. Kennen Sie das? Kennen Sie nicht, das ist schön. Ich erkläre es Ihnen trotzdem, damit Sie andere ermutigen können, die das kennen. Jesus sagt diese Aussage zu den Juden seiner Zeit, die genau das kannten. Die kannten nämlich folgende Aussage von ihren Lehrern. Es gab Gesetzeslehrer, die behaupteten, der Messias, der Sohn Gottes, käme auf die Erde, dann, wenn das ganze Volk komplett es schafft, für 3 Tage alle Gesetze einzuhalten. Das ist, glaube ich, eine unfassbare Aufgabe. Und zu diesem Volk, das belastet ist und sich fragt, wie können wir es schaffen, nachdem wir jetzt aus Babylon zurückgekehrt sind und diese Verheißung von Jesaja haben, dass uns sich alles verändern wird und dass wir eines Tages die Herrlichkeit Gottes sehen und dass der Messias kommen wird, den wir sehen dürfen. Wie sollen wir das schaffen? Wir sind nicht heilig genug. Denen sagt jetzt Jesus diese Aussage, nimm auf dich mein Joch und lerne von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So wirst du Ruhe finden für deine Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und ich habe das als junger Bengel schon immer wieder in Predigten gehört und mich gefragt, hier stimmt was nicht. Denn ich kenne diese Aussage nur in dem Zusammenhang, du solltest das von Jesus nachmachen, dann wirst du zur Ruhe kommen. Und dieses Joch, von dem immer beschrieben wird, kennen Sie wahrscheinlich auch alle, wird immer beschrieben als dieser Querbalken, den man hinter Kühe legt, so, und dann kommt noch ein Jungtier daneben, und dann kann man mit Jesus lernen, peu à peu das Richtige zu tun. Aber das ist nicht leicht. Und da komme ich auch nicht zur Ruhe. Und ich finde es auch nicht erquickend. Finden Sie es erquickend? Manche lachen, also ich merke, Sie verstehen mich. Es ist nicht erquickend. Und ich sage Ihnen, das ist auch nicht richtig ausgelegt. Warum? Es ist wirklich sehr simpel. Ich habe mich lange nicht getraut, das zu erklären, bis ich endlich einen Verkündiger selber irgendwo hörte, der das auch ausgelegt hat. Und ich stelle fest, es ist wahr. Es gibt nämlich für dieses Wort Joch im Griechischen, das ist ein Teekesselchen. Teekesselchen kennen Sie, ne? Von Bank und Bank. sitzen und Sparkasse so. Dieses Wort Joch ist ein Teekesselchen und es hat drei Bedeutungen. Es gibt einmal das Joch, wie wir es kennen, nämlich, dass man miteinander eine Last zieht. Das ist hier nicht schlüssig, das ergibt keinen Sinn. Denn wie soll ich denn, wenn ich die Last empfinde, ich bin doch nicht gut genug. Und Jesus sagt, komm zu mir, dann wirst du gut genug. Nö, also ich habe noch keinen kennengelernt, der gut genug ist. Ja, kenne ich nicht. Auch gute Gemeindeleiter, die ich hatte und meine Verkündiger, wo ich zum Glauben kam, sind es nicht. Das zweite Joch ist der Querbalken in einem Holzboot, der das Boot stabilisiert. Ergibt auch keinen Sinn. Jetzt kommt's. Das dritte Joch ist eine Auslegungsschule. Wir kennen das aus der Psychologie oder Pädagogik. Also, dass ein bestimmter Professor ein bestimmtes Denkmuster entwickelt hat. Wir kennen es von Freud, der hat eine eigene Schule. Oder Adler. Ja? So gibt es Lehrschulen. Und in der Zeit, als Jesus lebte, gab es Rabbis. Lehrer, die Bibel, die kannten das Neue Testament ja noch nicht, das gab es noch nicht, aber die Bibel, die jüdische Bibel auslegten und Details dazu auslegen und sagten, so müsst ihr das verstehen. Das nennt man eine Schule oder das nennt man ein Joch. Sie merken das, Bibelleser kennen das von Jesus aus der Bergpredigt, dass Jesus manchmal sagt, euch wurde gesagt, ich aber, das ist dieses ich aber erkläre es euch anders. Also er sagt, das ist mein Joch, hört auf mein Joch. Ihr habt das und das gelernt, jetzt hört bitte auf mein Joch und ich lege es euch aus. Und merken Sie jetzt die Verbindung, die Logik. Wenn jetzt Jesus Ihnen sagt, ich bin dein Gesetzesgeber, ich bin auch dein Richter und ich bin auch der, der dich heilen und retten kann, dann sagt er Ihnen und er sagt dir heute Morgen, bei all deiner Sehnsucht, dass du Gott gefallen möchtest, sagt er dir, hör auf mich. Nimm mein Joch an. Denn mein Joch, da kannst du zur Ruhe kommen. Du kannst dich erholen. Du kannst fröhlich werden. Denn meine Auslegung, wie ich dir das Wort Gottes auslege, das ist sanft. Und diese Last ist leicht. Und so werden sie immer noch dem heiligen Gott gefallen wollen. Sie werden immer noch sagen, ja, Jesus, du bist mein König. Wenn ich dieses Filmchen sehe, dann weiß ich, mit welcher Liebe und Leidenschaft ich diesem Jesus folgen möchte. Ja, das weiß ich. Und ich weiß auch, dass Jesus über mich mein Richter sein wird am Ende meines Lebens. Aber ich muss ihn nicht fürchten, weil dieser Jesus stellt sich auch als mein Retter vor. Und ich freue mich, dass Jesaja das schon in Kapitel 33, 500, 700 Jahre bevor Jesus überhaupt auf der Erde war, schon sagt, so ist Gott. Er ist König. Er ist König als Gesetzesgeber. Er ist auch Richter über mein Leben, ja. Aber ich fürchte mich nicht, denn er ist mein Retter. Unter diesem Aspekt nehmen Sie Gott als König an, als Ihr König, der Ihnen sagt, was gut ist, von dem Sie sich prägen lassen wollen. Und reden Sie mit Jesus, wenn Sie merken, ich lasse mich von so vielen Dingen in meinem Alltag prägen, von der Gesellschaft, von Internet, von Nachrichten. Wir lassen uns prägen, das ist natürlich für uns. Aber ich will alles das, was ich erlebe, will ich vor allem an dir messen, Jesus. Du bist mein Gesetzesgeber. Von dir will ich mich prägen lassen. In meinem Denken und damit auch in meinem Gefühl und meinem Tun. Und ich weiß, ich muss keine Angst haben, denn dein Joch ist sanft. Und deine Last ist leicht. Ich bete noch für sie und mit ihnen. Jesus, du bist der König aller Könige. Du sagst, wer dich erlebt, der erlebt den Vater im Himmel. Danke, dass dein Joch wirklich sanft ist und leicht ist. Danke, dass wir uns an dir orientieren dürfen, weil du sagst, du möchtest, dass wir heilig sind, wie du heilig bist. Und zugleich stehen wir vor dir in Unvollkommenheit, in Unfähigkeit, aus uns heraus heilig zu sein. Wir schaffen es nicht. Und es tut uns leid. Und wir sehnen uns danach, dass wir anders wären, dass in unserem Leben zu sehen wäre, dass wir zu dir gehören. Und Jesus, wir hängen uns an dich, du bist unser Retter. Und du kannst uns verändern und du willst uns verändern. Und wir schauen auf dich, der an uns arbeitest. Und ich möchte jeden segnen heute Morgen hier in deinem Namen. Ich will die segnen, die sich danach sehnen, dich als König zu erleben, deine Schönheit, dir ähnlich zu sein. Ich möchte auch für beten, die vielleicht dich noch gar nicht angenommen haben, weil sie sich nicht getraut haben. Oder weil ihnen das alles viel zu schwer erscheint und viel zu groß. Auch für die möchte ich heute Morgen beten. Jesus, zeig du dich ihnen als ihr König. Einerseits als ihr Gesetzgeber, als ihr Richter, aber als auch ihr Retter. Dass sie es erkennen und sich darüber freuen und es annehmen. Danke, dass wir Abendmahl feiern dürfen heute Morgen, wo wir diesem Retter begegnen. Danke, dass du gekommen bist, gerade um uns zu retten. Du unser Gesetzgeber und unser Richter und unser Retter. Amen. Amen.